Chuck Norris ist ein Jäger. Es gibt 10 Millionen Spieler in World of Warcraft.
World of Warcraft? Was spielst du?
Als Ende 2004 diese Welt der Kriegskunst in den Handel kam, ahnte man wahrscheinlich noch nicht, dass die Spielebedienungsanleitung als Vorlage für das Handeln einer politischen Partei dienen könnte. Nicht 1:1, aber das Prinzip, das digitale Denken. Letztlich brachte es fast 9% Wählerakzeptanz in Berlin. Vielleicht nicht vorrangig, weil, wie viele Wahlanalysten vermuteten, die Wahlkampfstrategen dieser Partei auf die richtigen Themen gesetzt hätten. Schon gar nicht wegen der witzigen Wahlplakate. Möglicherweise ist es eine völlig neue Art, Politik zu denken, die kaum etwas gemein hat mit der heutigen Organisation von Politik, sondern tatsächlich mehr damit, wie eine jüngere Generation Hausaufgaben macht und Partys organisiert. Mit dem Computer, dem Internet und dem Joystick. Hören Sie in dieser Medienmagazin-Spezialausgabe hinein in die realistische und utopische Gedankenwelt eines aktiven Berliner Piraten. Alexander Morlang, der zu Beginn den Wahlerfolg am 18. September 2011 so erklärt.
Also es gibt sogenannte Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, also Online-Rollenspiele. World of Warcraft ist ein sehr prominentes Beispiel. Und die Partei wird halt als Offline-Rollenspiel bezeichnet, was online und offline stattfindet. Und das Interessante ist, dass in diesen Rollenspielen, da gibt es halt Quests, Aufgaben, die man häufig nur in der Gruppe lösen kann. Und dann finden sich Spieler und organisieren sich und lösen diese Aufgaben. Und das beschreibt auch sehr schön, wie wir zum Beispiel unseren Wahlkampf organisieren oder wie wir Aufgaben lösen. Dann gibt es die große Quest, die lautet Wahlkampf Berlin, Abgeordnetenhauswahl. Und die wird unterteilt in kleinere Quests. Und da finden sich Leute, die organisieren etwas, die tun etwas, die bilden Gruppen und kommunizieren und interagieren wiederum mit anderen Gruppen. Und damit entstehen Netzwerke von Leuten, die Dinge tun. Und daraus entsteht ein großer Wahlkampf. Also was weiß ich, da sind ein paar Leute, finden sich zusammen, die machen Design, die machen die Wahlplakate. Und dann findet sich jemand, der das organisiert, dass es gedruckt wird. Das sind jetzt alles sehr analoge Tätigkeiten. Organisiert wird das Ganze natürlich online. Das mit Hilfe von Pads, Wikis, Liquid Feedback und so weiter. Und diese Art der Organisation ist halt früher offline sehr, sehr schwer vorstellbar.
Ist das jetzt nur im Nachhinein so eine Systematik, die man erkennen kann, dass man sagt, das ist ja wie ein Computerspiel? Oder war das schon in der Wahlkampfphase so, dass man mit der Logik aus Computergames oder einer gewissen Netzkultur seinen Wahlkampf strukturierte?
Ja, ich habe auf den ersten Wahlkampfmeetings genau das gesagt. Wir können keine Top-Down-Organisation leisten. Wir müssen die Prinzipien der Selbstorganisation nutzen. Es wurde da vor dem Wahlkampf mit viel Skepsis beäugt. So, wir wollten einen Wahlkampf eines ganzen Landesverbandes machen, ohne eine zentrale Steuerung und Organisation. Und im Prinzip hat das sehr gut geklappt. Also der Schwerpunkt lag darin, Mittel zur Selbstorganisation zu schaffen. Und das haben dann alle gemacht. Und damit haben wir einen Wahlkampf gemacht, der auch sehr bunt war, sehr vielfältig, weil halt jeder in seinem Kiez, in seinem Bezirk so Wahlkampf gemacht hat, wie er es für richtig hielt, wie es dem Bezirk angemessen war. Es wurde halt auch nicht von oben dirigiert. Und durch die Möglichkeit der Selbstorganisation, der Mittel, der Hilfsmittel, konnte das auch jeder.
Lässt sich das übertragen auf die tägliche Routinearbeit in der Politik oder ist das müsste da jetzt auch neue Tools lernen sozusagen?
Also den inhaltlich-programmatischen Teil, den betrachte ich dann wieder eher wie ein Open-Source-Projekt, wo viele Leute gemeinsam an Code schreiben, an Programmcode. Nur dass es in diesem Fall nicht Programmcode ist, sondern Positionen erarbeiten, recherchieren, ausformulieren. Wir nutzen hier in Berlin und auch auf Bundesebene die Idee von Liquid Democracy. Das ist quasi unsere elektronische Basisdemokratie. Das heißt, ich habe eine Idee, was ich jetzt möchte. Ich formuliere daraus eine Position oder eine These, wie auch immer, tue mich mit Leuten zusammen, schiebe dann diese in das Liquid Feedback System, wie das bei uns heißt. Dort wird es dann im Schwarm verbessert. Es kommt Feedback von allen anderen, die sich damit beschäftigen, auskennen. Die Anträge und Ideen wachsen, formulieren sich aus. Und dann wird es halt klassisch auf einem Parteitag nochmal abgestimmt. Das ist natürlich ganz viel Entwicklungsarbeit. Diese Prinzipien, diese Ideen, also es hat noch nie jemand auf die Art und Weise Politik gemacht. Deshalb wissen wir vorher nicht, ob das funktioniert oder nicht. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, dann werden wir es auch nie rausfinden.
Kann man sagen, dass das Netz vielleicht demokratischer ist als die reale Politik?
auf eine gewisse Art und Weise ja. Das Netz ist im Prinzip, das sind ja also die Kabel, aber das, was die Menschen damit machen. Ich meine, was ist unser Produktionsmittel? Das ist Wissen. Momentan machen wir das noch in der Wissensgesellschaft und auch nicht diesen klassischen revolutionären Ansatz, wo wir sagen, wir stürmen die Fabriken, sondern es ist ein ausgeprägtes Desinteresse für diese Fabriken. Also wir stürmen nicht den Brockhaus, wir schaffen eine Wikipedia. Wir stürmen nicht Microsoft, wir schaffen Linux. Wir sagen, macht doch eure Mainstream-Musik, wir machen jetzt Creative Commons. Und das ist, glaube ich, das, was das uns von diesen klassischen Bewegungen unterscheidet, die da eine gewisse revolutionäre Ader haben. Wir machen es einfach selbst. Wir suchen nach Lösungen und sind da, glaube ich, viel konstruktiver. Und in der Zukunft wird das noch sehr viel mehr Bedeutung haben. Wir haben jetzt so die ersten Anfänge. Das nennt sich Fabbing. Da hat man dann einen 3D-Drucker. Das ist so ein Gerät. Dem gebe ich, das ist an den Computer angeschlossen, da lade ich eine Datei rein. Und dann macht er mir aus ein bisschen Kunststoff und ein bisschen Strom einen Gegenstand. Ja, ich gebe also ein Stück Code rein und ich bekomme einen Gegenstand. So, das ist eine Technologie, die in ihren Anfängen ist, die aber von ganz vielen Leuten gebraucht wird, also auch großen Leuten. So eine Ersatzteilversorgung einer Raumstation oder einer Armee in Afghanistan ist eine ziemlich ätzende Logistik. Wenn man die Ersatzteile einfach vor Ort aus 3 Sorten Granulat herstellen kann, dann würde das eine ganze Menge vereinfachen. Das heißt, es sind nicht nur die Nerds und Geeks, die damit beschäftigt sind, sondern auch eine ganze Menge andere Leute. Wozu das hinführt, ist, dass wir dann im Prinzip ein paar Substanzen haben, und es einfach nur noch Wissen ist, was entscheidet, ob das eine Kaffeetasse oder ein Küchenmesser wird. Dadurch, dass aber dieses Wissen frei replizierbar ist und über das Netz auch beliebig, also innerhalb von 80 Millisekunden an jedem Ort dieser Welt sein kann, also es wird ein Wandel geben und eine Änderung, die ist deutlich heftiger als alles, was wir uns noch jetzt vorstellen. Und die Frage ist halt, was passiert? Das Netz ist nicht mehr tot zu kriegen. Das ist inzwischen so wichtig, dass kein Land mehr ohne Internet klarkommt. Und wenn man es abschaltet, gehen die Leute auf die Straße. So, wir haben Ägypten gesehen. Da haben auch wieder so Telecomics-Aktivisten Modemleitungen hingeschaltet, um zu zeigen, so, ihr könnt das Netz nicht mehr abschalten. So, ihr könnt den Informationsfluss nicht mehr unterbinden. Ihr könnt die Wahrheit nicht mehr unterdrücken. Und die Gegenseite bereitet sich auf Infowars, was auch immer das dann im Detail ist, vor. Und die Frage ist, wie kommen wir irgendwie von dem Jetzt in diese Zukunft ohne ja, krasse Konflikte, bewaffnete Konflikte oder irgendwelchen Umsturz. Ich meine, mir ist es halt so passiert, ich komme aus der, ich sag grob aus der Hacker-Szene und wurde dann durch massive Eingriffe der etablierten Politik in das Netz, in die Politik getrieben, wo ich gesagt habe, so, es ist zwar eine üble Geschichte, dieses politische Geschäft, aber irgendjemand muss es ja tun und Prinzip ist mir dann klargekommen, dass es nicht schlechte Netzpolitik ist, sondern dass dieses politische System aus meiner naiven Perspektive nicht das leistet, was es leisten soll. So, da passieren ständig Dinge, die nicht zum Wohle der Menschen sind, zum Beispiel. Ich glaube, wenn man die Berliner fragt, dann würden sie mit dem Flugfeld Tempelhof anders umgehen. Das ist im Großen, das findet sich aber auch an vielen Stellen im Kleinen. Was wir halt im Netz gelernt haben, ist, dass wenn viele Leute ihren Kopf irgendwo reinstecken und sich einbringen, konstruktiv einbringen, dann kann da etwas Großartiges entstehen. Und hier haben wir halt das Gegenteil. Also ich habe zumindest das Gegenteil wahrgenommen. Dann gibt es sowas wie Bürgerbeteiligung. Das ist häufig eher sowas wie institutionalisierte Bürgerfrustration, wo dann eine Bürgerbeteiligung simuliert wird. Dann haben wir, was weiß ich, den Bürgerhaushalt in Friedrichshain-Kreuzberg. Der ist eine Farce. Da werden dann unglaublich viele Versammlungen gemacht und furchtbar viel Hackmack und am Ende kommt eine Empfehlung ans Bezirksamt raus. Und da dachte ich mir, hey, hier in Friedrichshain-Kreuzberg sind 289.000 Menschen. Das sind deutlich eine ganze Menge unfassbar fähige Menschen, die könnten sich mit einbringen, die könnten was tun. Die würden das wahrscheinlich auch tun, aber die können das gar nicht. So, im Prinzip sind wir ja in der Verantwortung, uns unser Gemeinwesen zu kümmern. Also es ist nur die Struktur, die Organisation, die Arbeitsstrukturen lassen das nicht zu, dass wir etwas viel Großartigeres schaffen, indem es deutlich viel mehr Menschen besser geht. Und es haben viele Leute befürchtet, dass wenn alle mitreden, dann kommt da nur Quatsch bei raus. Aber bisher sind da immer sehr sinnvolle und gute Dinge bei rausgekommen. Das passiert ja nicht nur bei uns, das passiert überall auf der Welt. Also wir waren in Island, wir haben dabei, als diese Plattform Better Reykjavik gestartet wurde, wo halt auch wieder Isländer diskutieren, wie man die Community verbessern könnte, wie man die Umgebung verbessern könnte. Und der Jon Gnarr hat gesagt, er bringt die 3 oder 5 Besten mit den meisten Stimmen dann einfach in den Stadtrat ein. So. Das ist revolutionär. Das hat bisher keiner gemacht. Da ist wieder das Interessante, Island ist ungefähr so groß wie Friedrichshain-Kreuzberg. Das kann man also durchaus voneinander lernen. Und das Interessante daran ist, dass die in Island die Idee hatten, gewisse Prinzipien von Liquid Democracy in ihr System einzubauen und das auch in Zukunft machen wollen, völlig unabhängig von den Entwicklungen hier bei der Piratenpartei. Und das ist das eigentlich Interessante, dass halt die gleichen Ideen überall gerade auf diesem Planeten aufpoppen und Leute sich damit beschäftigen, wie man das jetzt machen kann. Wir haben ganz neue Möglichkeiten. Das etablierte System wurde zu einer Zeit entwickelt, als man Papier durch die Gegend bewegen musste und Dinge abschreiben konnte und Dinge drucken konnte. So, das waren die Werkzeuge. Damit haben sie das Beste getan, was sie konnten. Und die haben ja auch keine schlechte Arbeit geleistet. Es ist nur, wir haben jetzt einfach Mittel und Methoden. Und es entwickeln sich ständig Mittel und Methoden, die gab es nicht. So, und da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir ein Gemeinwesen organisieren mit den Mitteln und Methoden, die wir jetzt haben? Und die Frage stellt sich für die anderen Parteien gerade nicht. Die benutzen das Internet als Kommunikationsplattform nach außen und gelegentlich auch ein bisschen als Plattform nach innen. Die Grünen haben da ihr Wurzelwerk. Das wurde nicht besonders gut angenommen. Das ist dann so ein Intranet quasi. Und bei uns gibt es halt das Wiki. Das ist wie so eine Wikipedia, nur für Piraten. Da steht alles drin. Da schreibt jeder seine Protokolle rein, da schreibt man Ideen rein, da entwickelt man Sachen gemeinsam. Dann haben wir diese Pads. Das heißt, 5 oder 10 oder 20 Leute sitzen irgendwo auf diesem Planeten, haben eine Webseite mit einem Textfeld. Wenn man da Text reinschreibt, ist der überall gleichzeitig und im Chatfeld. So, da können Leute in Echtzeit gleichzeitig ein Dokument editieren. Was machen die? Die setzen sich auch noch einen Kopfhörer und ein Mikrofon auf, haben eine Konferenzschaltung und hören sich dann gegenseitig. Das heißt, die sitzen virtuell in einem Raum, unterhalten sich und arbeiten gemeinsam an einem Text. Früher musste man dafür ein Gebäude aufsuchen. Das heißt, wir haben den Raum einfach mal weggenommen. So, wir können jetzt unabhängig von Raum arbeiten. Wir können durch Mail und Wiki und so weiter unabhängig von Zeit arbeiten. Es ist völlig egal, in welcher Zeitzone ich lebe, ich kann damit arbeiten.
Aber das wäre das Ende des Mehrparteiensystems, weil man braucht ja dann, dann funktioniert das Korrektiv anders. Eigentlich braucht man dann nur noch, ich sag mal jetzt, die Piratenpartei und die Weisheit der Masse.
Ja, meine Hoffnung oder meine Idee, meine Utopie ist eigentlich die, dass ein Land, was sich so organisiert, einfach so viel besser vorankommt in Wirtschaft, in Forschung, in sozialen Fragen, dass es auf dem Weltmarkt jedes Land, was das nicht hat, einfach abhängt. Wir haben das im Open-Source-Bereich gesehen. So, es gibt Firmen, die haben gesagt, wir machen das nicht und wir bekämpfen das. So, ein klassisches Beispiel ist Microsoft. Da haben auch Unternehmen gesagt, wir investieren da. Und die haben daran gewonnen. Also IBM hat irgendwann gesagt, wir investieren jetzt 1 Milliarde US-Dollar in Open Source. Und das haben sie gemacht. Und wie lief's? Und dann sage ich, ja, gar kein Problem, haben 2 Milliarden dran verdient. Aber da ist halt auch wieder dieser konstruktive Ansatz, so, wir müssen die nicht besiegen, im Sinne von kaputt machen, sondern wir müssen einfach konstruktiv sein und etwas bauen, was besser ist, was sich einfach durchsetzt, weil es besser ist. Also es ist meiner Meinung nach dieser klassische Kampf durch Zerstören nicht nötig. So, wir haben die Wikipedia gebaut als konstruktiven Ansatz. Wir haben Open Source gemacht als konstruktiven Ansatz. Wir mussten nichts kaputt machen, wir mussten einfach was Besseres machen. Und das ist ein Ansatz, gegen den man schlecht ankommt, wenn man ineffiziente Strukturen hat. Da bin ich also noch relativ zuversichtlich, dass man das durch konstruktive Arbeit hinkriegt.
Die realistisch-utopische Gedankenwelt des Berliner Piraten Alexander Morlang in dieser Feiertags-Spezialausgabe des Medienmagazins. Damit wieder zurück ins laufende Programm. Bleiben Sie also auf Empfang.